Hallo und herzlich willkommen zu Nebenwertewelt. Mein Name ist Carsten Müller und an dieser Stelle soll es heute um eine Branche gehen, die in den letzten Jahren ja für sehr viel Furore gesorgt hat, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Wir wollen heute über den Bereich Wasserstoff sprechen. Manche, die sich am Kapitalmarkt umtun, werden da gleich an Firmen wie Nelasa oder Plug Power denken. Ich habe mir heute aber einen Gesprächsgast eingeladen, der einer deutschen Firma vorsteht, nämlich Enapta. Und da freue ich mich ganz besonders, den Chef hier begrüßen zu können, Dr. Jürgen Lagmann. Hallo, Herr Lagmann.
Grüße Sie. Hallo, Herr Müller. Freut mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen.
Ja, und wir haben heute ein großes Programm, denn die Branche an sich ist ja, möchte ich mal so vorsichtig formulieren, nicht so einfach zu greifen. Aber bevor wir vielleicht auf die einzelnen Herausforderungen kommen, die Sie auch für die Branche sehen und natürlich auch für Ihr eigenes Unternehmen, geht es natürlich erstmal darum, gerade für die Zuschauer bzw. Zuhörer ein bisschen nochmal zu erklären, was denn Enapta nun ganz konkret macht. Also Sie stellen Elektrolyseure her und dabei nutzen Sie eine ganz besondere Technologie, nämlich AEM. Was ist das?
Ja, wir in der Tat, wir sind Hersteller von Elektrolyseuren für Wasserstoff und unsere Technologie basiert auf der Anion Exchange, also Anion-Austausch-Membrantechnologie. Zur Einordnung vielleicht dieser Technologie. Bekannt sind vielleicht dem Wasserstoffkreis sowohl alkalische Wasserstoff-Elektrolyse-Geräte als auch PEM, Proton-Exchange-Membran-Geräte. Und da gibt es eben uns als dritte Kerntechnologie mit der Anion-Austausch-Membran. Die wesentlichen Unterschiede, wenn ich darauf eingehen kann, damit man es einordnet, die alkalische Elektrolyse ist die älteste. Ja, die gibt es schon seit den 60ern. Große Geräte, eigentlich vor der Zeit schon im Markt, bevor man sich Gedanken über intermittierende Stromversorgung durch Wind und Solar gemacht hat, wo man also den Strom eigentlich in irgendeiner Form aus dem Netz gezogen hat und damit permanent verfügbar war, und zwar gleichbleibend. Und das, da sind die auch sehr stark, aber die alkalische benutzt sehr einfaches Material, Stahl und so weiter, kein kompliziertes Material oder kein seltenes Material. Mit der ganzen Thematik Klimaneutralität, CO2-Austausch, Solar und Wind hat man sich gedacht, okay, was machen wir nun mit dieser dezentral verfügbaren Energie, die wir dann vielleicht in einen Langfristspeicher wandeln können. Dieser Langfristspeicher ist eben Wasserstoff, aber die alkalische Elektrolyse war nicht dafür ausgelegt. War nicht dafür ausgelegt mit diesen wechselnden Solarströmen, kann man sich ja vorstellen, Sonne geht auf, dann kommt vielleicht mal eine Wolke davor oder es regnet sogar, das heißt, man hat mehrere Schwankungen über den Tag verteilt und dafür ist eigentlich eine alkalische Elektrolyse nicht ausgelegt. Und dann kam die Entwicklung der PEM-Elektrolyse. Und zwar hier über eine Austauschmembran schafft es eben diese Technologie sehr, 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 sehr gut und sehr vernünftig, diese Schwankungen in der Stromzufuhr auszugleichen und auszuhalten und im Prinzip den Strombedarf oder die Produktion an den verfügbaren Strom, an den verfügbaren anzupassen. Das Ganze aber in der Technologie bedingt in einer sauren Umgebung, und dafür braucht man säureresistente Materialien, um das darzustellen. Also hat man im Kathodenbereich dann hier Iridium eingesetzt. Iridium ist eigentlich das säurebeständigste Material, kann man sagen. Ist auch in vielen anderen Themen drin, wie zum Beispiel in Batterietechnik oder auch in ihrem LED-Display. Ja? Also ist ein Material, was oft eingesetzt wird, wenn man Säurebeständigkeit braucht, aber nur begrenzt verfügbar in der Welt. Und diese Begrenzung, diese Einschränkung hat vor einem guten Jahrzehnt dazu geführt, dass die Firma Enapta gesagt hat, wir müssen hier eine Kombination, das muss doch auch mit einfacheren Materialien gehen. Und daraufhin hat sich dann diese patentierte Technologie entwickelt, eben nicht mehr über einen Protonenaustausch, sondern über einen Anionenaustausch. Und die Enapta-Technologie verzichtet eben komplett auf diese seltenen Materialien, auch das seltene Material Iridium, Und das ist ein erheblicher Vorteil. Das heißt, sondern benutzt im Wesentlichen die gleichen Materialien wie die alkalische Elektrolyse. Stahl im Wesentlichen, ein wenig Platin. Und das führt dazu, dass wir hier im Prinzip die beiden Vorteile der Technologien, also einerseits die gewachsene alkalische Struktur mit sehr günstigen Materialien und zum anderen die Möglichkeit, mit intermittierender Stromzufuhr zu arbeiten, hat man verbunden durch eben diese Membrantechnologie, die Austauschtechnologie. Und daraufhin ist über einen Forschungsweg durchaus von einer halben Dekade die Anionenaustauschtechnologie entstanden. Und das ist die Kerntechnologie, mit der heute Inapter-Elektrolyse betrieben werden. Das heißt,
wenn ich das jetzt zusammenfasse, Sie haben im Prinzip mit dieser Technologie einerseits anscheinend einen großen Kostenvorteil gegenüber den klassischen und gerade das Thema grüner Wasserstoff, also aus erneuerbaren Energien, das ist auch dann sozusagen Ihr Vorteil.
Genau, wenn Sie an grünen Wasserstoff denken, müssen Sie eigentlich die alkalische Elektrolyse, also wenn es wirklich grüner Wasserstoff ist, wir sprechen jetzt von Solar und Wind, dann müssen Sie eigentlich die alkalische Elektrolyse so ein bisschen aus der Betrachtung rausnehmen. Also haben Sie nur diese beiden Technologien, AEM und PEM. Und da haben wir dann gesagt, aber dann doch bitte mit Materialien, die verfügbar sind, die auch mittelfristig gut verfügbar sind. Und so ist dann die AEM-Technologie entstanden.
Bleiben wir mal noch bei Ihrem Geschäftsmodell. In der Vorbereitung des Gespräches habe ich gelesen, Sie weisen immer sehr häufig auf eine modulare Skalierbarkeit hin. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, für diejenigen, die jetzt hier das Bild betrachten, die sehen mich ja in einem Container sitzen. Und in diesem Container sind sehr viele kleine Geräte hier eigentlich verbaut. Das kann man vielleicht gut links und rechts von mir sehen. Da sind sehr viele kleine Geräte, die in einer Art Regal eingesteckt sind. Wie Einschübe im Prinzip, ja? So, und das ist diese, was heißt die Modularität ist, unser Kernstack ist eigentlich ein Stack, der in 24 Stunden 1 Kilogramm produziert, 18 Kilogramm wiegt. Und diese verbinden wir dann im Prinzip in unterschiedliche Größenklassen. Ich selber befinde mich gerade virtuell in einem 1-Megawatt-Elektrolyseur. Das heißt, hier sind 420 unserer Stacks verbaut. Und die Vorteile ist jetzt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich brauche aber gar nicht 420 Stacks oder 420 Kilogramm am Tag, sondern ich brauche nur 200 Kilogramm, dann kann er eben hier sagen, okay, ich fülle mein Regal nicht voll, sondern ich mache eben nur entsprechend meine 20, 30, 40, 50 oder auch 200 Stacks hier in diesen Container. Wenn sein Solarfeld wächst, das ist ja möglich. Ja, das heißt, er sagt, okay, ich fange mal an mit einer gewissen Größe und meine Stromzufuhr kann ich erweitern und damit auch meine Elektrolysekapazität, dann kann er im Prinzip die freien Einschübe, sage ich jetzt, füllen durch einfach nachkaufbare Stackmodule. Ja, und so kann er im Prinzip mit seinem Projekt wachsen. Das kann er dann in einen Container machen, dann kann man das natürlich über weitere Container ausbauen und in der Größenklasse, in der wir uns hier befinden, halten wir das für sinnvoll bis etwa 10 Megawatt. Ja? Warum diese Größeneinschränkung? Weil natürlich irgendwann wird's zu viel, ja? Wird's zu kleinteilig, ja? Und da kommt eben dann unsere nächste Größenklasse ins Spiel, das ist dann ein Stack, der etwa 100 Kilogramm wiegt, der noch mit leichtem Hebezeug zu handeln ist, also Sie brauchen keinen Kran. Und da ist dann in einem Container auch etwa 2,5 Megawatt. Und da gehen wir aktuell so bis 40, 50 Megawatt für die Projekte. Aber diese Modularität ist eben genau das, was wir hier sehen. Ganz viele kleine Module skalierbar ausgestalten, dass der Kunde oder auch der Nutzer im Projekt wachsen kann. Er kann auch ganz klein anfangen und sagt, ich fange mal mit einem Gerät, mit nur einem Stack an und probiere das erstmal in der Technologie. Wie funktioniert das denn alles? Ja, weil Wasserstoff wird viel darüber gesprochen, aber nicht jeder ist vermeintlicher Experte, insbesondere nicht Experte in der Nutzung, im Handling, auch Handling der vermeintlichen Einbau, Ausbau, Risiken etc. Ja, und da kann er klein anfangen, trainieren etc. Ja. Und die weitere Vorteil, wenn Sie hier diese Racks sehen, ist natürlich, dass Sie die sehr schnell ein- und ausbauen können. Das ist einfach, ja, wenn Ihnen mal einer ausfällt, dann haben wir refurbished Stacks, dann dauert das 15 Minuten und Sie haben den ausgewechselt.
Wenn man jetzt von der Technologie weitergeht, dann sozusagen zu den Vertriebskanälen. Sie haben ja sogenannte Core-Partner. Was verbirgt sich dahinter?
Dahinter verbirgt sich im Prinzip unser Kernprodukt, ist ja das eigentliche Stack-Modul, also der Stack mit der sogenannten Balance of Stack, wie wir das nennen. Ja, also nur das Modul selber. Und unsere Idee einer Konfiguration ist der 1-Megawatt-Container, in dem ich jetzt gerade sitze. Jemand anders mag aber eine andere Idee einer Konfiguration haben. Zum Beispiel mag er sagen, ich möchte gerne 5 Megawatt herstellen, aber nicht in Container, sondern entsprechend meinem Bauraum will ich die in Regale hintereinander stellen. Und ich möchte die Balance of Plant nicht pro Megawatt, also die Pumpen, Heat Exchanger und so weiter, nicht pro Container, sondern ich möchte das zentralisieren. Das heißt, ich möchte Freiheit haben, wie ich mein System selber aufbaue. Und dafür haben wir Core-Partner, die im Prinzip eigene Designs entwickeln und mit den eigenen Designs in den Markt gehen und das Ganze dann als White-Label-Produkt, sogenanntes, unter ihrem Namen als ihr eigenes Produkt. Ich kann es nicht sagen, wir nennen das immer AI-empowered, aber Sie kennen sicherlich auch aus dem Bereich so von der Computer, Laptops etc. sicherlich auch so Themen wie, wo jemand anders sagt, da bin ich drin. Ja, ich darf also aus markenrechtlichen Gründen jetzt nicht sagen, wer, ja, aber fast auf jedem Laptop, auf den Sie schauen, sagt ja jemand, dass er da enthalten ist als Komponente. Ja. So ähnlich kann man sich das hier vorstellen. Unterschiedliche Konfigurationen sind möglich, aber der Inapter Stack ist eben überall enthalten. Und dafür gibt es Core-Partner mit eigenen Ideen.
Okay. Aber weiß ich schon, dass ich das Thema Computer so ein bisschen angesprochen habe. Wie sieht's denn eigentlich mit der Steuerung im Prinzip aus, also mit der Software? Was ist das auch ein Gebiet, was Sie abdecken oder
ja, hoffentlich sehr interessante, sehr, sehr gute Frage, weil die Software ist ja wesentlicher Erfolgsfaktor oder auch wesentlicher erstmal der Faktor, um ein solches System effizient zu betreiben. Das fängt ja an beim Betrieb des eigentlichen Stacks. Also da gibt es Sensoren und so weiter, den kann ich dann betreiben. Dann natürlich beim Betrieb unseres Elektrolyseurs, der Anlage. Ja, wann ist es effizient, die zu betreiben? Ist es effizient, sofort, wenn die Sonne aufgeht, zu betreiben, wenn ich weiß, dass vielleicht 2 Stunden später, jetzt komme ich schon in unseren EMS-KI-Bereich. Ja? Also ist es effizient, den dann zu betreiben oder warte ich? Also die Gesamtsteuerung ist wichtig. Und in unserer Software, was wir feststellen ist, natürlich steuern wir unseren Stack. Natürlich steuern wir jeden unserer Strings. Also String ist 10 Stacks übereinander. Natürlich steuern wir den Gesamtelektrolyseur, aber der ist ja eingebettet in eine Gesamtanlage. Tank, Kompression, Photovoltaik. Ja? Und es macht natürlich Sinn, diese ganzen Komponenten auch mitzusteuern. Und das macht unser EMS. Es steuert im Prinzip den Betrieb des gesamten, ich sage jetzt mal, Energy Plans, ja, und optimiert die zueinander. Das heißt, wie ist aktuell die Situation bei der Befüllung? Wie ist aktuell die Situation bei der Photovoltaik? Und dann nach außen schauen, wie ist die Wettersituation? Wie wird sich das entwickeln? Das heißt, hier, wir steuern im Prinzip mit unserem EMS nicht nur den Stack und nicht nur den Elektrolyseur, sondern tatsächlich das gesamte Energiesystem.
Mhm. Sie hatten gerade schon das Wort KI angesprochen. Wie sieht es denn da aus? Nutzen Sie das jetzt auch? Ich meine, Sie haben ja eine Fülle von Daten eigentlich durch die ganze Steuerung.
Oder? Tatsächlich gewinnen wir monatlich so ungefähr 900 Millionen Datenpunkte über unsere Gesamtprojekte. Weil wir müssen ja bedenken, wir haben ja mehr als 7.500 dieser Einheiten im Feld. Plus einen sehr erheblichen Datenpool nochmal aus unseren Teststationen, die wir ja auch betreiben, sowohl in Deutschland als auch in Italien. Und das nutzen wir, um eben tatsächlich die Stack-Performance, erstmal geht es um die Stack-Performance zu optimieren. Das heißt, wann ist der ideale, also Einschaltpunkte, Ausschaltpunkte, und also wirklich erstmal Stack-Performance, ja. Und dabei geht es natürlich auch darum, Langlebigkeit. Also Maximierung der Produktion versus Langlebigkeit, ja. Also wenn intermittierend, kann man sich ja vorstellen. Wir empfehlen zum Beispiel, dass so ein Stack am Tag nicht mehr als 5-mal ein- und ausgeschaltet wird. Das ist kein Zwang. Man kann das mehr machen. Aber aus unseren Analysen wissen wir, allzu viel ist halt auch nicht sinnvoll. Ja, ist auch eine Belastung fürs System. 5-mal ist eine ganze Menge. Das empfehlen wir. Aber wenn es sinnvoll ist, dann gehen wir hier auch, und wir sehen, die Komponenten lokal sind so, dann weichen wir davon ab mit unserem Kunden gemeinsam. Oder wir sagen eben, na, ist jetzt nicht sinnvoll, weil das aktuelle Sonnenfenster ist nur 20 Minuten. Ja. Und dafür die Anlage inklusive aller Komponenten, also Pumpen und so weiter, hochzufahren, macht jetzt keinen Sinn, sondern wir bleiben jetzt mit der Anlage still und fahren erst dann hoch, wenn wieder. Und dafür braucht man eben eine Gesamtsystemsteuerung und das machen wir dann mit unserer L.
Kommen wir mal doch zu ein paar Zahlen. Rückblick 2024 war ja insgesamt für die Wasserstoffbranche nicht ein ganz leichtes Jahr. Was ist so Ihr persönliches Resümee von 24, mal abseits von den Zahlen?
Ja, ich bin ja noch gar nicht so lange jetzt hier bei Enapter, sondern 2 Jahre. Und ich habe aber auch natürlich habe ich Kenntnis der historischen Daten und auch vom Markt. Ein wichtiges, leichtes Jahr für Wasserstoff kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich das gesehen habe. Ich habe aber Jahre gesehen mit viel Euphorie.
Ja.
Und mit viel Hype.
Ja. Okay.
Und aktuell haben wir das, ich komme ja so ein bisschen aus dem Automobilbereich, aus einer klassischen Industrie. Aktuell haben wir eine Annäherung einer gehypten Industrie an eine klassische Industrie. Das würde ich jetzt mal erstmal interpretieren. Also wir sind eine ganz normale Industrie, die an Kunden liefern müssen, für die sich die Geschäftsmodelle jetzt mal unabhängig von Förderung auch rechnen müssen.
Ja.
So, da sind wir. Das heißt, ein Projekt wird nicht mehr nur realisiert, wenn eine Förderung da ist, so war das ja im Wasserstoffmarkt, sondern auch, wenn jemand den Wasserstoff auch danach benutzt. Ein sogenannter Offtaker. Also wenn jemand dann sagt, ja, ich nehme den auch ab und ich habe dafür auch einen Use Case. Ja? Mhm. Und in dem Bereich sind wir gekommen. Und das ist eigentlich sehr gut, weil das ist ja nicht um einen Selbstzweck, Wasserstoff zu produzieren, sondern da muss ja ein Business Case dahinter. Und da sind wir jetzt, das ist gut. Bei Enapter selber, was heißt das? Wir haben im vergangenen Jahr vom Umsatz her, also Umsatz ist ja ausgelieferte Einheiten, mehr ausgeliefert als im Jahr zuvor. Der Umsatz war dennoch geringer als vor, weil wir einen Lizenzvertrag schließen konnten in 2023. Den ist halt einmalig, haben wir in 2024 nicht.
Okay.
Aber wir haben mehr ausgeliefert als im Jahr zuvor. Mal so als Beispiel waren ja 22 Millionen, glaube ich, die waren als Umsatz ungefähr. Ja. Und wir haben aber in den Auftragsbüchern ja einen Backlog gehabt von über 50 Millionen. Ja. Das heißt, wir haben sehr viele Anlagen verkauft. Wenn ich auf unsere Vertriebsdaten schaue, dann sehe ich da doch diese von Enapter angestrebten jährlichen Verdopplungen. Ja. Aber die Projekte haben eben genau diese Komponente jetzt auch, dass sie sagen, oh, das ist ja jetzt ein Megawatt-Elektrolyseur, der wird ja nicht in 6 Wochen geliefert, sondern das ist von der Anfrage bis zur Bestellung bei uns vergeht vielleicht mal 9 bis 12 Monate. Und von der Bestellung bis zum Betrieb der Anlage vergehen vielleicht nochmal 12 Monate. Ja? Und das ist ein ganz normaler Anlagenmarkt. In dem befinden wir uns. Und deshalb, das ist natürlich das ist eine Herausforderung für alle und für die Unternehmen. Aber wir sehen den Hochlauf, aber wir sehen die Explosion, diese explosionsartigen Hochläufe, die prognostiziert wurden in der Phase des großen Hypes, ohne sich tatsächlich um Offtaker zu kümmern. Ja, den sehen wir nicht. Aber der wird kommen. Die Zahlen sind jetzt noch eine jährliche Verdopplung ist ja auch was Schönes, ja. Aber es ist eben keine Verdreifachung, Fünf- oder Verzehnfachung.
Ja.
Aber eine Verdreifachung, Fünf- oder Verzehnfachung, die kann man auch fast nicht leisten, muss man mal ganz klar sagen, ja. Nicht ohne Partner, weil natürlich muss für eine Anlagenproduktion wissen ja nun auch Investitionen in Maschinen gemacht werden, etc. Ja. Also eine vernünftige Verdopplung auf eine Jahresscheibe, das ist machbar und da auf dem Weg befinden wir uns.
Weil Sie gerade Partner erwähnten, da müssen Sie natürlich unseren Zuschauern oder Zuhörern auch nochmal erklären, was denn die Partnerschaft mit der chinesischen Wolong für Sie bedeutet, wie ist da die Arbeitsteilung und mich würde natürlich auch interessieren, gerade mit dem Stichwort Internationalisierung Ihres Geschäftes, wie schauen Sie denn jetzt auf die ja doch sehr schwierige geopolitische beziehungsweise handelspolitische Situation, gerade mit Blick auf China?
Ja, also das sind zwei sehr gute Fragen für uns natürlich. Die erste Frage, Wolong ist kein Partner, ist kein Lieferant, sondern ist ein Joint Venture Partner. Wir haben ein Joint Venture gegründet mit Wolong, das ist Wolong Enapter. Warum haben wir das gemacht? Erstens, weil wir einen Zugang in den chinesischen Markt brauchten, den wir aus Europa nicht stemmen konnten. Also wir brauchten auf jeden Fall ein Partnermodell für den chinesischen Markt. Zweitens, wir haben ja eine patentiert und eine geschützte, durch Patente geschützte, umfangreich geschützte Technologie. Und unsere Meinung ist, dass wir unsere Patente am besten verteidigen können in einem Markt wie China. Aktuell die Anzahl der AIM-Entwicklungen international ist tatsächlich fokussiert auf China. Also man sieht, dass sich China da tatsächlich verstanden hat, den Vorteil dieser Technologie. Und wir sehen durchaus im vielleicht so unteren zweistelligen oder sagen wir um die 10, 12 Kandidaten, die in die AIM-Technologie investieren. Also brauchen wir natürlich einen Schutz unserer Patente. Und das ist am einfachsten zu realisieren mit einem Partner, mit einem starken Partner wie Wolong, ist ja ein Konzern mit immerhin 6 Milliarden Umsatz, die dann auch lokal uns und unsere gemeinsamen Interessen durchsetzen können. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund, und der ist auch nicht unentscheidend, ist, dass wir sind kein Containerbauer. Enapter ist Elektrolyseurhersteller, aber kein Containerbauer. Auch wenn ich hier selber in einem Container sitze, virtuell, und Sie links und rechts von mir unsere Kernprodukte sehen, nämlich die Stacks, die Kerne. Aber das, was Sie hinter mir sehen, ich kann ja mal kurz zur Seite gehen, da sind ja einen hinter und da sieht man ja Pumpen und alles Mögliche, ja, und Leitungsbau und Container, die auch hinzugeschweißt werden müssen. Das ist nicht Kerntechnologie von Enapter. Also haben wir die auch vorher, als wir in Deutschland noch waren, extern bestellt. Und zwar den vollständigen Container. Und dann bin ich allerdings in einem Bereich, wo ich sage, Global Sourcing. Mhm. Da muss man einfach sagen, dass der Containerbau in China die Ausstattung von CE, also mit den vergleichbaren oder sogar gleichen Komponenten, die wir hier einsetzen, erhebliche Kostenvorteile bringt. Also wir sprechen hier nicht von 10 oder 20%. Dafür würde man sich das nicht antun. Aber wir sprechen hier wirklich im Bereich von, Einsparungen im Bereich von 40-45% gegenüber der vergleichbaren Bau eines Containers in Zentraleuropa oder in Zentraleuropa, in Westeuropa. Also haben wir uns davon verabschiedet und wir haben jetzt auch Kunden von uns vor Ort gehabt, die natürlich gibt das, der ein oder andere Kunde ist skeptisch, ja? Das ist ja so, das haben wir ja so in uns, ach Gott, aus China, können die das überhaupt? Das ist ja eigentlich witzig, dass man sagt, ein iPhone darf ja aus China kommen, aber können die überhaupt einen Container? Ja, aber ohne jetzt besonders überrascht zu sein, ja, können das sogar sehr gut und alle Kunden, die bisher da waren, waren geradezu begeistert. Und das nächste sind dann, Sie haben ja in der zweiten Frage angesprochen auf die Thematik, ich nehme an, da geht es um die Tariff-Thematik und die aktuellen Handels, die Konfrontation, die da insbesondere zwischen den USA und China vorliegen, das ist natürlich für uns, wir liefern ja auch in die USA. Wir haben hier mehrere Alternativen. Einerseits über unsere Core-Partner, ne, können wir natürlich in Nordamerika auch bauen, verlieren dann aber den Kostenvorteil, den wir aus China und das müssen wir im Einzelfall abwägen. Die Anlagen, wir haben die Möglichkeit, aus China für den amerikanischen Markt und auch für den kanadischen Markt zertifizierte Anlagen zu liefern. Das haben wir sichergestellt. Das ist auch nicht, das war durchaus ein Prozess, ja, hier die ganze Zertifizierung zu kriegen. In der aktuellen Situation beobachten wir das, ja. Aber wie sich das konkret entwickelt, das wäre jetzt eine Prognose. Da haben wir sicherlich eine Prognose, aber die jetzt hier über einen Podcast kundzutun, das steht mir dann doch nicht zu. Ja, okay. Aber wir haben da eine gewisse Erwartung, wie sich das entwickeln könnte, und dann müssen wir mal schauen. Aber wir haben Alternativen sogar auch in Nordamerika.
Aber weil Sie gerade Prognose angesprochen haben, die Guidance von 39 bis 42 Millionen für dieses Jahr, die steht weiterhin, klar.
Die steht weiterhin. Die ist ja auch zum überwiegenden Anteil, wir haben ja eben erläutert, die Anlagen hier so nach Abschluss des Vertrags 12 Monate bis zu liefern, also die ist erstmal basiert die auf Anlagen, die im letzten Jahr bestellt wurden. Ja? Also die schon in den Büchern sind. Und dann haben wir ja neben diesen Großgeräten, die wir hier sehen, also Megawatt, haben wir ja noch die Elektrolyseure, die Kleingeräte, also 1 Kilogramm pro Zentimeter, die haben so etwa eine Mikrowellengröße, ja, kann man sich so vorstellen. Und die kann man dann kombinieren in Schrankformaten oder wir nennen das Clusterformaten. Und da haben wir auch eine Erwartung, wir wissen, wie viel wir im Schnitt in der Vergangenheit verkauft haben, haben dann daraus ein bisschen Abschlag gemacht. Und da kommt das her mit den 39 bis 20. Also relativ ist einmal gesicherter Auftragsbestand plus ich sag mal, der übliche Verkauf an Kleingewerbe.
Wir haben ja jetzt sozusagen schon Mai, also man hat ja schon einen gewissen Eindruck, wie das Jahr angefangen hat. Man hat einen gewissen Eindruck, wie die Stimmung in den einzelnen Märkten ist. Sehen Sie da für dieses Jahr weiterhin einen eher ruhigen, positiven Verlauf oder sehen Sie da noch besondere Herausforderungen?
Also sicherlich ist die Terror-Situation ist eine Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Da bin ich jetzt auch nicht, dass man nicht raus, ja. Die Bestellungen haben wir in den Büchern. Was uns immer passieren kann, sind Verzögerungen auf der Abnehmerseite. Ja. Also eigentlich ein Projektverzug. Das haben wir in der Vergangenheit, das hatten wir auch im Vorjahr mal. Da sind Projekte verschoben worden ins jetzige Jahr. Gut, die sind jetzt mittlerweile ausgeliefert. Das kann natürlich passieren, dass jemand, der jetzt spitz auf Knopf, ich sag mal, auf November, Ende November oder Anfang Dezember die Lieferung terminiert hat von uns oder das Ende der Kommissionierung ist ja dann, wenn wir eigentlich erst das komplett abrechnen und damit auch in den Büchern haben. Wenn der jetzt sagt, er kann es im Dezember nicht nehmen, sondern braucht es im Januar, dann hätten wir eine Verzögerung. Aktuell haben wir es aber nicht vorliegen, eine derartige Verzögerung.
Wenn man jetzt mal so anschaut, wie sich Inhapta inzwischen im Markt positioniert hat, gibt es denn von Ihrer Sicht aus Projekte noch für das Unternehmen, wo Sie sagen, also da möchten wir noch ran, also zum Beispiel auch von den Größenordnungen her, vielleicht auch gibt es noch Chancen, um, weiß ich was, die Effizienz Ihrer Technologie nochmal zu steigern?
Ja, aber also die Kernthemen. Also wir haben erstmal unseren Stack in den Größenklassen jetzt hier 1 Kilogramm und 25 Kilogramm, der ja jetzt kommt. Das sind Kernprodukte. Die Steigerung der Effizienz ist immer ein Thema und dann insbesondere die Langlebigkeit. Ja? Also die, das heißt aktuell, da haben wir sehr viel getan und da investiert man natürlich ins Kernmaterial. Also unsere R&D, die hören ja, damit zwei Stacks, aber wir hören jetzt nicht auf. Und jetzt geht es im Prinzip kontinuierlich die Verbesserung dieser Kernkomponenten. Das heißt, wir testen natürlich für eine unterschiedliche Membrantechnologie. Also wir sind jetzt bei 70.000 Stunden, schaffen wir 100.000 Stunden, dann müssen wir über einen Zeitraum von ich sag mal 20 Jahren bei einem Projekt vielleicht nur einmal austauschen. Ja, kann man sich aus so unsere Rechenmodelle. Ja, das heißt, wir arbeiten natürlich daran, die Langlebigkeit der unserer Stacks zu erhöhen. Das heißt, und natürlich die Effizienz oder die Effektivität. Also wie viel Strom brauchen wir, um 1 Kilogramm Wasserstoff zu produzieren? Da liegen wir im Prinzip im Schnitt wie alle anderen. 53. Leicht besser, glauben wir. Aber da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also wir sagen jetzt nicht, wir haben jetzt hören wir auf, sondern daran arbeiten wir ständig. Und unser System Engineering arbeitet natürlich dann auch an anderen, Facetten und Geräten für unterschiedliche Einsatzfelder. Ja, ob das jetzt auch mit Partnern, ob das jetzt um Ammoniakprojektion, ob das um Proteine geht und so weiter. Durchaus kann man sich auch überlegen, was machen wir eigentlich mit dem Sauerstoff, den wir hier produzieren. Ja? Also wir produzieren ja hier, so in so einer Anlage, wie ich jetzt gerade sehe, produzieren wir ja 210 Normkubikmeter oder 18 Kilogramm Wasserstoff, 18,9 Kilogramm Wasserstoff die Stunde, aber wir produzieren eben auch H2O, 105 Normkubikmeter Sauerstoff, den wir aktuell einfach in die Luft blasen. Jetzt kann man sich überlegen, gibt's Ideen, Wasserstoff so aufzubereiten, dass ich den anders nutzen kann? Ja, das ist ja eine Sekundärnutzung, die eigentlich ist ja Sauerstoff sehr wertvoll, wenn ich den produzieren kann. Wenn Sie an Einsatzfälle denken, ich will es nicht gleich auf klinische, also auf Krankenhaus gehen, aber Bakterien in der Fischzucht und so weiter, ja, Bakterienwachstum in Queranlagen. Es gibt viele Einsatzfelder für Wasser, für Sauerstoff. Da denken wir auch dran. Da arbeiten wir dran. Naja, und dann mit Partnern von uns natürlich auch an unterschiedlichsten, Themen, wie man unsere Geräte in Kombination mit Partnern, ausstatten kann. Also wir haben mittlerweile eine Mobilversion, die eingesetzt werden kann. Also, wo man im Prinzip den Elektrolyseur, übers Feld transportieren könnte, um zum Beispiel Drohnen im Agrarbereich oder im Katastrophenschutz einzusetzen und so die Produktion sofort im Prinzip da ins Katastrophengebiet bringt, ja. Statt Wasserstoffflaschen, die man vielleicht nicht transportieren kann, schwerer LKW und so weiter, ja. Also alle möglichen das sind da auch wieder Core-Partner, die mit uns gemeinsam dann auch eigene Ideen umsetzen.
Also Haben sich denn jetzt eigentlich schon Branchen herauskristallisiert, die einen besonderen Schwerpunkt bei den Abnehmern bilden?
Also grundsätzlich ist Mobilität ist ein Thema, ja. Und sehr stark einfach auch die ja, und dann einfach die Wasserstoffproduktion einfach als Ersatz von Erdgas, also von Natural Gas. Einer unserer Kunden ist da im Bereich, der so Stein oder Brickstein oder Klinker nennt sich das auf Deutsch, Klinker-Entschärftigung. Da ist natürlich Wasserstoff sehr gut geeignet. Elektrische Energie reicht eben nicht, um auf die nötigen Temperaturen zu kommen, um hier diesen Brennprozess zu fahren, sondern sie brauchen da eben diesen Gaswärme von über 1000 Grad. Und das können sie mit Wasserstoff dann darstellen. Und da kann Wasserstoff direkt im Prinzip beigemischt werden dem Erdgas. Ja, das sind so ein Nutzungsfeld. Und da natürlich sehr viel dezentrale Einsätze. Also wir haben nicht für dieses Gerät, sondern für Kleingeräte Telekom-Masten in Afrika ist ein Thema, an dem wir arbeiten. Ja, das ist dann irgendwo im Feld, ist halt ein Telekom-Mast, da sind vielleicht Generatoren, ja. Aber so ein Generator ist halt auch attraktiv und da ist Benzin und muss alles versorgt werden, während wir halt unseren Wasserstoff, wenn die Sonne scheint, produzieren wir halt den Wasserstoff, speichern den und können dann eigentlich hier den Betrieb dieses Telekommunikationsmast sicherstellen. Ja. Und der Kunde muss sich keine Sorgen machen, dass am nächsten Tag der Generator weg ist. Ja. Oder das Benzin oder das, der Diesel aus dem Generator fehlt. Ja.
Ja. Okay. Herr Lagmann, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder, wenn es dann wieder konkrete Zahlen dann auch noch gibt. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Dankeschön, Herr Müller. Machen Sie es gut.